Ja, auch ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen, wie Sie vermuten, jedenfalls die mich nicht kennen. Ich bin nicht der Pastor dieser Gemeinde, den haben Sie eben gehört. Mein Name ist Thomas Berg, ich bin ein Mitglied der Gemeindeleitung hier unserer Gemeinde und der Mann dieser reizenden Dame, die uns durch den Gottesdienst leitet. Adventszeit, das haben wir schon gehört, Wartezeit bis Weihnachten, eine Zwischenzeit, eine Übergangszeit, das Eigentliche, das wirklich Wichtige, es steht noch aus. Wir Christen feiern in wenigen Tagen Weihnachten. Wir haben Adventskalender zu Hause, an denen sich immer mehr Türchen öffnen. Und wenn wir Weihnachten feiern, alle Türen geöffnet sind, dann ist das Ziel unseres Wartens erreicht. Die Wartezeit ist zu Ende und wir feiern, dass der Retter dieser Welt geboren ist, so wie es auch schon die Propheten des Alten Testaments vor langer, langer Zeit vorausgesagt haben. Aber auch Gottes Volk Israel, es wartet. Es wartet und es erwartet den kommenden Messias, den Heiland, den Heilsbringer. Und es erwartet auch immer wieder Gottes Eingreifen in diese Welt. Es sehnt sich nach der Nähe Gottes, der manchmal so ferne erscheint. Wartezeiten, das sind manchmal frohe, spannende Zeiten. Vielleicht das Warten auf einen Geburtstag, Warten darauf, wenn ein schönes Fest bevorsteht, wir haben davon gehört. Warten auf ein Ereignis, auf das wir uns freuen. Oft sind es aber auch schwere Zeiten, in denen wir geduldig sein müssen. Geduld, das lateinische Wort heißt ja Patientia. Also einer, der Patient ist beim Arzt, der weiß, ich bin Arzt, der weiß, was warten heißt. Oft sind es auch Zeiten der Enttäuschung, der Ungewissheit, der Angst. Eine solche Zeit der Hoffnungslosigkeit, der Ermutigung, der Entmutigung, eine solche Zeit erlebt das Volk Israel zu der Zeit, von der der Predigttext für den heutigen Sonntag berichtet. Wir lesen im Propheten Jesaja, Kapitel 63 bis 64, 63, Vers 15 bis 64, Vers 3. Herr, schau doch herab vom Himmel, von deinem heiligen und majestätischen Thron. Warum setzt du dich nicht mehr mit ganzer Kraft für uns ein? Wo sind deine großen Taten? Warum hältst du dich zurück? Schlägt dein Herz nicht mehr für uns? Ist deine Liebe erloschen? Du bist doch unser Vater. Abraham weiß nichts von uns und auch Jakob kennt uns nicht. Du, Herr, du bist unser Vater, unser Erlöser, so heißt du, hast du von jeher geheißen. Warum lässt du uns vom richtigen Weg abirren? Warum hast du uns so eigensinnig werden lassen, dass wir keine Ehrfurcht mehr vor dir haben? Bitte, wende dich uns wieder zu. Wir sind doch immer noch deine Diener, das Volk, das dir gehört. Für kurze Zeit haben die Feinde dein heiliges Volk vertrieben und dein Heiligtum zertreten. Es geht uns so, als hättest du nie über uns geherrscht, als wären wir nie das Volk des Herrn gewesen. Ach Herr, reiß doch den Himmel auf und komm zu uns herab. Lass vor deiner Erscheinung die Berge wanken. Komm schnell, so wie ein Feuer, das im Nu einen Reisighaufen verzehrt und das Wasser zum Sieden bringt. Lass deine Gegner erfahren, wer du bist. Die Völker sollen vor dir zittern, denn du vollbringst so furchterregende Taten, wie wir sie uns nicht vorstellen können. Ja, komm doch herab, lass vor deiner Erscheinung die Berge ins Wanken geraten. Denn noch nie hat man so etwas gehört oder gesehen. Nur du kannst den Menschen, die auf dich vertrauen, wirklich helfen. Siebzig Jahre in der Gefangenschaft, in einem fernen Land, in Babylon, liegen hinter dem Volk Israel. Ein Teil des Volkes ist dorthin deportiert, verschleppt worden und ist nun nach 70 Jahren in die alte Heimat zurückgekehrt. Es ist ein anderes Volk, als damals in die Ferne geführt worden ist. Es sind andere Menschen, 70 Jahre, mehrere Generationen. Aber da in dem neuen Land ist keine Freude, kein Freudentaumel, sondern in allererster Linie Enttäuschung, Verzweiflung, Verbitterung. Das Volk ist entmutigt, davon spricht der Text, aber am Ende dieses schwierigen Weges keimt neue Hoffnung auf. Ich möchte mit Ihnen und mit euch in drei Teilen über diesen Text nachdenken. Nach dem zweiten Teil werden wir einen kleinen Einschnitt machen und ein Lied gemeinsam singen. Erstens, Gott, der ferne Gott. Das Volk Israel sehnt sich danach, dass Gott eingreift. Es hat die Hoffnung auf Gott nicht aufgegeben. Aber Gott, der sich in vergangenen Zeiten als starker, als mächtiger Gott erwiesen hat, er schweigt. Er scheint sein Interesse an seinem Volk verloren zu haben, das so sehr auf ihn hofft. Das so sehr auf ihn hofft, wenn es sich wieder in der alten, in der neuen Heimat niederlassen soll. Gott hat sein Volk zurückgeführt, aber nun scheint er sich zurückgezogen zu haben. Immer wieder hat das Volk Israel große Taten seines Gottes erlebt. Gott hat sich ihnen in der Geschichte als ein mächtiger, als ein starker, aber auch als ein barmherziger Gott offenbart. Und die Stammväter des Gottesvolkes, die so sehr verehrt werden, Jakob und Abraham, sie sind nichts gegen die Größe Gottes. Das Volk es weiß um die Einzigartigkeit seines Gottes, um seine Größe. Und diese Größe hat er auch immer wieder in der Geschichte seines Volkes bewiesen. Damals, als er das Volk Israel aus Ägypten führte und woran sich das Volk an seinen großen Festen, zum Beispiel dem Passafest, immer wieder erinnert. Aber dieser Versuch, die Erinnerung wach zu halten, dieser Versuch scheint nun nicht mehr auszureichen. Gott, wo bist du? Gott, er hat sich scheinbar zurückgezogen, weit weg in den Himmel. Und der Himmel ist weit oben, weit weg von den Sorgen und Ängsten, die die Menschen zur damaligen Zeit bedrückt haben. Wer mit Gott unterwegs ist, der wird die Erfahrung des Volkes Israel wohl auch teilen können. Gott scheint auch heute oft zu schweigen. Viele werden diese Erfahrung des Volkes Israel in ihrem Leben nachvollziehen können. Wie viele Gebete, die ernsthaft und in Verzweiflung auf Gott laut hinaufgeschrien oder vielleicht auch nur in der Stille leise geflüstert wurden, blieben anscheinend unerhört, obwohl sie so unerhört gar nicht waren. Vielleicht unser Gebet um Genesung eines nahen Menschen, unser Gebet um Frieden in Beziehungen, unser Gebet, dass Menschen um uns her den lebendigen Gott entdecken. Von unseren Gebeten für notleidende Menschen und den Frieden in der Welt ganz zu schweigen. Unerhörte Gebete. Ich kann diese Menschen verstehen. Vielleicht mag Gott manchmal anders reden, als wir es verstehen können. Aber dieses Andersreden Gottes ist in der Not nur ein schwacher Trost. Und um die Größe Gottes und seine Macht zwar vielleicht eigentlich zu wissen, sie aber, wenn es darauf ankommt, nicht zu spüren, nicht zu erfahren, das ist ohne Zweifel bitter, frustrierend und entmutigend. Es gibt wohl keine befriedigende Antwort auf die Frage, warum Gott so oft schweigt. Jeder Versuch, Gottes Schweigen erklären zu wollen, nimmt das Leiden und die Not des anderen Menschen und die Aufrichtigkeit seines Betens nicht wirklich ernst. Und darunter leiden wir. Ich wünsche mir für uns, dass wir gerade auf den Wegen, auf denen uns Gott abhanden gekommen zu sein scheint, an den Tagen, an denen wir seine Nähe nicht spüren, Menschen an unserer Seite, die mit uns unterwegs sind, die uns stützen, die uns unterstützen, die stellvertretend für uns glauben und beten. Menschen, die gerade dann zu uns stehen, wenn wir ganz tief im Morast des Lebens stecken und die Kraft kaum zum nächsten Tag reicht. Ich hoffe und wünsche uns, dass jeder von uns solche Erfahrungen machen kann, dass er erlebt, dass Menschen mit ihm gehen, wenn Gott schweigt oder sich von ihm abgewendet zu haben scheint. Ich wünsche jedem von uns einen Glauben, ein Vertrauen zu Gott, das auch und gerade in schweren und schwersten Zeiten trägt, so wie es in einem Gebet, das im Warschauer Ghetto gefunden wurde, zum Ausdruck kommt. Ich glaube an die Sonne, auch wenn sie nicht scheint. Ich glaube an die Liebe, auch wenn ich sie nicht fühle. Ich glaube an Gott, auch wenn er schweigt. Zweitens, Gott, der hilflos oder der hilflos erscheinende Gott. Gott scheint oft nicht nur weit weg zu sein, nein, sein Volk hat auch den Eindruck, dass Gott das Interesse an ihm verloren hat. Oder kann Gott vielleicht gar nicht mehr helfen? Sind seine Feinde stärker geworden? In Vers 18 lesen wir, für kurze Zeit haben die Feinde dein heiliges Volk vertrieben und dein Heiligtum zertreten. Früher hat Gott sein Volk durch die Wüste geführt. Ihnen ist klar, erkennbar gewesen, Gott ist vorausgegangen am Tag in einer Wolkensäule und nachts in einer Feuersäule. Da wusste das Volk, wo es lang geht. Und nun fehlt die Orientierung, den richtigen, den guten Weg Gottes findet es nicht. Keiner der das Volk führt, weit und breit. Und das Volk Gottes, es macht Gott selbst dafür verantwortlich. Warum lässt Gott uns in die Irre gehen? So fragt der Prophet. Gott hat sein Volk zu allen Zeiten geliebt, auch wenn es sich immer wieder von ihm entfernt hat. Gott ist nicht müde geworden, um sein Volk zu werben und ist ihm nachgegangen, auch wenn es immer wieder seine eigenen Wege gegangen ist, die guten Gebote Gottes übertreten hat oder vielleicht sogar anderen Göttern nachgelaufen ist und ihnen gedient hat. Aber das Volk Gottes, es ist keine Marionette und Gott selbst, er ist kein Marionettenspieler. So wenig wie auch Christen heute Marionetten sind. Gott nimmt die Menschen damals wie heute ernst. Gott hat den Menschen geschaffen als ein Wesen, das in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen. Damals wie heute können sich Menschen für oder gegen Gott entscheiden. Sie können sich entscheiden, sich auf ihn einzulassen oder es bleiben zu lassen und Nein zu sagen. Für Gottes Volk zur Zeit Jesajas hieß ein Ja sagen zu Gott, vor allem auch seine Gebote anzuerkennen und zu befolgen. Wenn der Prophet Jesaja fragt, warum lässt du uns abirren von deinen Wegen, dann ist es immer auch das Volk selbst, das sich entschließt, Gottes Wege zu verlassen und eigenmächtig zu handeln. Sich nicht mehr an den Weisungen Gottes zu orientieren, und das treibt das Volk dann von Gott weg. Auch wenn der Mensch sich oft nicht so verhält, in den Augen Gottes ist der Mensch erwachsen geworden. Auch wenn Menschen sich allzu töricht und dumm verhalten, in den Augen Gottes ist der Mensch kein unmündiges, hilfloses Wesen. Gott hat den Menschen als sein Gegenüber, als sein Gegenüber erschaffen, als sein Ebenbild, dem auch Gott selbst mit Respekt begegnet. Gott sehnt sich aber nach der Gemeinschaft mit jedem einzelnen Menschen. Aber er gibt den Menschen auch die Freiheit, sich von ihm zu entfernen. Die Klage des Propheten Jesajas, warum lässt du uns vom richtigen Weg abirren, ist eine Klage, die eben nicht richtig wahrnimmt, dass Gott den Menschen als sein Gegenüber, als sein Ebenbild geschaffen hat. Gott wird verantwortlich gemacht. Ja, der Mensch hat auch die Freiheit, sich von Gott zu entfernen, und Gott akzeptiert diese Entscheidung schweren Herzens, aber er sehnt sich danach, dass der Mensch zu ihm zurückfindet und neu die Gemeinschaft mit ihm sucht. Gott ist bis heute nicht müde geworden, Menschen in die Gemeinschaft mit ihm einzuladen. Gottes Volk ist innerlich gespalten. Auf der einen Seite sehnt es sich nach der Nähe Gottes, auf der anderen Seite möchte es seine Wege gehen, Wege, die vielleicht reizvoller, spannender oder leichter erscheinen, die aber Wege sind, die Gott nicht mitgeht. Wege, die in die Irre führen. Wege, zu denen Gott sagt, du kannst deinen Weg gehen, ich werde dich daran nicht hindern, ich werde aber diese deine Entscheidung ernst nehmen. Das Leben ist auch, was unsere Beziehung zu Gott angeht, kein Spiel, es ist der Ernstfall. Gott zwingt uns nicht in seine Nähe, wir sind verantwortlich für unsere Entscheidungen. Er wird uns ernst nehmen. Er wird die Entscheidungen ernst nehmen, die wir fällen und die Taten, die wir tun. Gott zwingt niemanden in seine Nähe. Aber er sagt, ich werde auf dich warten. Ich werde hoffen, dass du deinen Irrweg erkennst und ich werde für dich beten, dass du umkehrst. Meine Arme bleiben weit offen für dich. So hat Gott zu allen Zeiten gehofft, dass Menschen neu oder wieder zu ihm finden. Damals wie heute wartet Gott auf die Menschen, die ihre eigenen Wege gehen. Er wartet darauf, dass Menschen ihre falschen Wege erkennen und freut sich, wenn Menschen von diesen Wegen umkehren und zu ihm zurückfinden. Gottes Sehnsucht nach dem Menschen, sie ist ungestillt. Jesaja ersehnt sich nach einem Machtwort Gottes. Jesaja sehnt sich danach, dass Gott einmal mit der Faust auf den Tisch haut und alt für alle Mal klarstellt, wer wirklich das Sagen hat. Vers 63 lesen wir: Ach Herr, reiß doch einmal. Ach Herr, Vers 63, 19. Es geht uns so, als hättest du nie über uns geherrscht, als wären wir nie das Volk des Herrn gewesen. Ach Herr, reiß doch den Himmel auf und komm zu uns herab. Lass vor deiner Erscheinung die Berge ins Wanken geraten. Gott ist auf die Erde herabgekommen. Jesajas Bitte, sie ist von Gott erhört worden, aber nicht so, wie der Prophet es sich vorgestellt hat. Gott hat den Himmel zerrissen und ist auf die Erde herabgekommen. Drittens, der kommende, herbeigesehnte Gott. So wie zu den Zeiten des Propheten Jesaja, von denen wir gehört haben, hat Gottes Volk einige hundert Jahre später immer noch auf den angekündigten Retter, auf ihren Messias, auf ihren Heilsbringer, auf ihren Befreier gehofft. Damals, vor 2000 Jahren war Palästina von den Römern besetzt. Die Römer, sie hatten das Sagen. Das Volk Israel, es hat seine Selbstständigkeit und seine politische Unabhängigkeit verloren. Ganz klar, dass da nun ein Retter, ein Befreier herbeigesehnt wird, der das Volk aus der Unterdrückung befreit und zu neuer politischer Größe führt, so wie damals unter dem König David, als Israel eine Großmacht im vorderen Orient war. Und Gott macht sich auf den Weg zu den Menschen, wie es sich Jesaja gewünscht hat. Aber eben ganz anders, als der Prophet Jesaja es sich vorgestellt hat. Ohne große Naturereignisse, ohne dass Berge zerflossen sind. Uns wird von klugen Männern aus dem Orient berichtet, von Sterndeutern, die einen Stern gesehen haben und die die alten Ankündigungen eines Heilsbringers, eines Retters kannten und die sich auf den Weg gemacht haben. Und sie suchen diesen Retter dort, wo sie ihn am ehesten erwartet hatten und wo man ihn am ehesten erwartet, im Palast des Königs. Aber sie werden weitergeleitet und finden den angekündigten Heilsbringer in einem jüdischen Provinzstädtchen, in einem Stall, in einer Notunterkunft, ein Kind unbedeutender Eltern, nobody sozusagen, in einem unbedeutenden Winkel in Palästina. Und seiner Mutter Maria, ihr wird zeitlebens der Makel anhaften, ihr erstes Kind unehelich zur Welt gebracht zu haben. Da ist kein Heiland zu uns unterwegs, vor dem wir uns fürchten müssen, vor dem wir Angst haben müssen. Da kommt kein Heiland, der als mächtiger König auftritt, so wie die weisen Männer aus dem Osten es sich vorgestellt haben. Es ist alles ganz anders, als die Menschen es erwartet haben. Sein Leben lang wird sich dieser Mann zu den Menschen hingezogen fühlen, die am Rande der Gesellschaft stehen, die verachtet sind, die gemieden sind von den anderen Leuten, an denen sich lieber keiner die Hände schmutzig macht. Und etwa 30 Jahre später wird dieser Mann, wird Jesus am Kreuz hingerichtet werden und eine Dornenkrone und keine Königskrone tragen. Gott hat sich entschieden, auf diese Weise zu uns Menschen zu kommen und sich auf diese Weise auf den Weg gemacht. Nicht als ein Gott der mächtigen Zeichen und Wunder, sondern als hilfloses Kind. Er kommt zu uns auf diese Welt als ein Gott, der die Perspektive von unten kennt. Und auch als ein Gott, dessen Liebe nicht an Volksgrenzen Halt macht und jeden Menschen einlädt, sich auf ihn einzulassen. Nach der Gemeinschaft mit jedem einzelnen Menschen sehnt sich dieser Gott. Es ist ein sympathischer Gott und das heißt ein mitleidender Gott, der sich da zu uns auf den Weg macht. Es ist ein Gott, der um unsere Sorgen, um unsere Ängste und um unsere Nöte weiß, der sie mit uns teilt und mit uns unterwegs ist. Ein Gott, der uns allzu oft nicht aus unserer Angst und unserer Not befreit, wie wir es uns manchmal wünschen, sondern er oft mit uns leidet und an unserer Seite steht, mit uns klagt, mit uns hofft, der sich aber auch danach sehnt, dass wir uns an seiner Hand festhalten und auf dem Weg, den er vorangeht, trotz allem froh werden. In diesem Sinne hat der Prophet Jesaja wohl auf eine ganz andere Art Recht, als er selbst geglaubt hat. Gott hat den Himmel zerrissen und ist zu uns auf die Erde gekommen. Aber ganz anders, als Jesaja es sich vorgestellt hat. Wir haben es in der Tat mit einem ganz ungewöhnlichen Gott zu tun, der sich über Jesajas Vorstellungen, wie Gott, wie ein Gott zu sein hat, hinwegsetzt. In der Weihnachtsgeschichte wird den Hirten gesagt, fürchtet euch nicht. Ich verkündige euch große Freude. Das wünsche ich uns, dass wir uns von den Hirten anstecken lassen und uns in ihre Freude an den kommenden Erlöser der Welt mit hineinnehmen lassen. Ich wünsche uns, dass wir gerade in dieser Adventszeit erfahren, dass Gott es gut mit uns meint. Ich wünsche mir, dass wir das "Fürchte dich nicht", das die Hirten auf dem Feld gehört haben, für uns auch ein "Fürchte dich nicht" wird, dass wir hören als ein "Fürchte dich nicht, ich, Jesus", und das heißt ja, Gott hilft. Ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Nach dieser Gemeinschaft sehnt sich der Mensch gewordene Gott, und ich wünsche jedem von uns, dass er oder sie sich auf diese Gemeinschaft jeden Tag aufs Neue einlassen kann, im Vertrauen darauf, dass Gott sich zu uns auf den Weg gemacht hat und in unserem Herzen Platz finden will. Amen.